Stellen, wer ich überhaupt bin. Viele von euch werden mich nicht kennen. Ich will zunächst mal sagen, womit ich die evangelische Kirche in Ottendorf-Ogrilla verbinde, nämlich mit einem ganz lieben Freund und Kollegen Nikolaus Franke. Werden wahrscheinlich auch etliche kennen, der ist ja hier irgendwie aufgewachsen. Jugendreferent des Weißen Kreuzes, den verbinde ich hier mit diesem Ort und wir sind gerade jetzt dabei, wieder ein Projekt vorzubereiten. Ich bin Leiter einer jungen Ehe- und Familienarbeit, die sich Beherzt nennt. Wer ein bisschen was über uns erfahren will, da hinten liegen ein paar Dinge aus. Ich komme gerade gemeinsam mit meiner Frau von unserem derzeit größten Projekt. Das ist nämlich der Ehetag in Dresden. Ja, wir haben gestern den Ehetag hinter uns gebracht und das war eine richtig schöne Zeit, drittes Jahr in Folge. Und das ist richtig gewachsen, das Ding. Wer die Gemeinde Forum Hoffnung kennt, die war knackevoll. Und das freut uns sehr, wie das angenommen wird. Und jetzt bin ich heute hier und ich habe mir so gedacht, es ist ein bisschen gefährlich, mir einen Text aus dem ersten Korintherbrief zu geben. Der Hintergrund ist einfach der, dass das so quasi mein Spezialbrief ist. Ich habe da viel geforscht, auch in der theologischen Forschung. Letztes Jahr auch großen Teil dann meiner Doktorarbeit dazu abgeschlossen, also ist dann abgeschlossen, aber erster Korintherbrief spielt eine große Rolle. Und meine Frau hat gelegentlich zu mir gesagt, Markus ist mal wieder am Korinthern. Ja, das heißt, ich habe am ersten Korintherbrief gesessen. Und versteht ihr, mir einfach so einen Text vorzusetzen als Abschluss einer Bibelwoche ist eine gewisse Gefahr, weil ich mich dann ganz schnell im Detail verlieren kann. Aber ich werde es versuchen, kurz zu machen. Eigentlich ist der Text ja wunderschön poetisch, den wir hier vor uns haben, 1. Korinther 13. Klammer auf an den Techniker, ich sehe jetzt gerade die Beamerfolie nicht. Falls es schon auftaucht, nimm sie nochmal weg. Wir holen sie dann nochmal ran. Ist das okay? Ja? Hohelied der Liebe wird 1. Korinther 13 ja genannt, aus gutem Grund. Und das Thema, was ich jetzt diese Woche so durchzog, war eben auch das Hohelied. Das einzige erotische Buch in der Bibel, Erotik pur. Wer es anders deutet, deutet es meines Erachtens falsch. Es geht einfach nur um die Freude an der menschlichen Sexualität, ja, die dort regelrecht gefeiert wird in diesem schönen Buch. Und jetzt eben 1. Korinther 13, Riesensprung ins Neue Testament hinein. Und ich kann es euch und Ihnen nicht ersparen, mit hineinzunehmen, wenigstens so ein kleines bisschen in den Hintergrund. Wir verstehen meines Erachtens den Text falsch und einseitig, wenn wir nicht verstehen, vor welchem Hintergrund Paulus ihn eigentlich schreibt. Es ist kein schöner Hintergrund, es ist ein problematischer und ich bitte euch, bitte schnallt euch an, ich muss ein paar negative Informationen bringen. Der erste Korintherbrief ist an eine Gemeinde geschrieben, von dem, der ich sagen würde, jede Gemeinde, die ich heute kenne, ist 10-mal frömmer als die. Und ich kenne viele Gemeinden in Deutschland, alle mögliche Couleur. Ja, ich evangelisch Freikirche, da bin ich zu Hause, aber mittlerweile habe ich schon viel anders kennengelernt, auch gerade über das Feld Sexualethik, wo ich als Referent viel unterwegs bin. Und aber Korinth schießt den Vogel ab und das für eine Gemeinde, die Paulus selber gegründet hat, das muss man sich mal vorstellen. Ein paar Jahre später schreibt er ihnen diesen Brief und du kannst regelrecht sehen, wie Paulus quasi aus der Ferne versucht, diese junge Gemeinde, die wie so ein angeschlagenes Kirchenschiff ist, zu retten. Ja, das Wasser drückt überall rein, genauer gesagt die Großstadtkultur des römischen Korinth, der damaligen Welt, also eine Metropole. Und du merkst richtig, das macht dieser jungen Gemeinde total zu schaffen. Und man kann es, wenn man es mal versucht, kurz zusammenzufassen, sagen, es gibt in Korinth zwei große Probleme. Problem Nummer eins sind die Konflikte. Problem Nummer zwei sind die Kompromisse. Beides fängt mit Co an, man kann sich's merken. Für alle mathematisch interessierten Hörer, der kleine Hinweis, wenn du textmengenmäßig den ersten Korintherbrief untersuchst, kannst du sogar ziemlich genau zur Hälfte sagen, 45-46% fallen jeweils auf Kompromisse oder Konflikte. Der Rest ist Briefanfang und Briefende. Und wenn du dann ins Detail gehst, gerade auch bei diesem eigentlich wunderschönen Thema Sexualität, muss es einen zu denken geben. Und wenn ich Paulus gewesen wäre und hätte die Aufgabe gehabt, diesen Brief eine Überschrift zu geben, würde sie bei mir lauten: Sagt mal, geht's noch? Wir kriegen es mit der negativen Seite zu tun. Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, Sexualität ist was sehr, sehr Positives, denn Gott hat es geschaffen. Und alles, was Gott geschaffen hat, kann niemals so peinlich sein, dass wir nicht darüber reden dürften. Das Hohelied darf uns auch nicht peinlich sein. Das sage ich, obwohl wir uns gestern gerade erinnert haben an unsere Szene unserer Verlobung. Es war an einem Baggersee in der Lausitz. Sonnenuntergang. Ja, wir waren einquartiert bei meiner Schwester, bei meinem Schwager, und als wir dann uns die Ringe angesteckt hatten und nach Hause kamen, also wir haben, wie sich das gehört, in unterschiedlichen Zimmern geschlafen, aber wir haben nochmal gefeiert mit meinem Schwager, mit meiner Schwester, und mein Schwager hat so einen Schalk im Nacken und sagt: Komm, wir machen jetzt mal noch ein Glas, eine Flasche Sekt auf, und ich lese euch nochmal ein Bibelwort. Was schlägt da auf? Hohelied. Und liest, ja, deine Brüste sind wie Gazellen und so weiter und so fort. Und meine Verlobte hat alle Schattierungen von Rottönen im Gesicht, die man sich nur vorstellen kann. Ja, die Szene vergesse ich nie. Aber eigentlich ist es doch was total Schönes. Sehr gut von Gott geschaffen. Und jetzt muss man aber immer beide Seiten bedenken. Wir reden über etwas, was Gott geschaffen hat, auf der anderen Seite, was die Sünde extrem kaputt macht. In der Seelsorge würde ich sagen, genau das erlebe ich, was ich auch als Spannungsfeld in der Bibel sehe. Auf der einen Seite, es gibt keinen Lebensbereich, in dem sich Menschen tiefer beschenken können als durch die Sexualität. Die andere Seite ist, es gibt keinen Lebensbereich, wo sich Menschen stärker verletzen können als durch die Sexualität. Beides gleichzeitig. In Korinth haben wir es mehr mit Seite B zu tun. Ja, da liest du davon, dass ein sehr wahrscheinlich einflussreicher Mann in der Gemeinde, der ein bisschen Knete hatte, es sich geleistet hat, eine dauerhafte Intimbeziehung mit seiner Stiefmutter zu führen. Du liest davon in 1. Korinther 6 dann, dass sehr wahrscheinlich junge Männer, unverheiratete Männer in den Puff gehen und das mit Sprüchen begründen wie: Alles ist mir erlaubt, kein Problem, no problem, ja. Und überhaupt gar kein Problem dabei sehen offensichtlich. Du blätterst weiter, 1. Korinther 7, und stößt auf sexuell abstinente Ehepaare, die so fromm sind, in Anführungsstrichen, die selbst in der Ehe Sachen mit dem leiblichen Thema Sexualität aber nichts mehr zu tun. Jetzt stell dir das mal vor in einer Gemeinde. Stell es einfach mal vor. Das kannst du dann nur noch in Hauskreisen sortieren. Ja? Logisch, dass die Konflikte miteinander haben. Das geht ja gar nicht anders. Und damit will ich mal die Seite der Kompromisse, also Kompromisse, die eine problematische Seite der Kultur drückt, rein in die Gemeinde, aus der Gesellschaft in die Gemeinde. Und nach ein paar Jahren macht die Gemeinde das, was die Gesellschaft tut. Deutschland lässt grüßen. Ja. Und kommen wir mal auf die Seite der Konflikte. Da liest du in der Gemeinde von Fanclubs, die sich gebildet haben, fromme, mehr oder weniger fromme Fanclubs. Dann liest du davon, wie die sich gegenseitig vor Gerichten verklagen. Man kommt besoffen und vollgefressen zum Abendmahl, jedenfalls ein paar in der Gemeinde, andere, die große Mehrheit ist aber arm, die kann sich sowas gar nicht leisten. Die kommt dann ein bisschen später zum Gottesdienst und müssen dann sehen, wie diejenigen, die viel Geld haben, da schon mal sich eingebechert haben. Und dann sagt Paulus ihnen: So könnt ihr gar kein Abendmahl feiern. Es gibt ein Riesenchaos im Gottesdienst. Alles durcheinander, die Geistesgaben werden irgendwie bedient. Und dann sagt der eine offensichtlich noch: Meine ist wichtiger als deine. Ja, kenne ich auch heute aus der Diskussion Deutschlands. Meine Geistesgabe ist viel wesentlicher. Wo sind eigentlich eure? Und Paulus muss ihnen sagen: Euer Gottesdienst ist so chaotisch. Wenn bei euch ein Gast mal reinkommt, der wird sich denken, ihr habt doch alle einen Knall. Das sagt Paulus denen so: Ihr seid von Sinnen. Das ist noch sehr freundlich übersetzt. Und jetzt vor diesem Hintergrund 1. Korinther 13. Man muss vielleicht noch versuchen, sich ein kleines bisschen die Linie dieses Briefes vorzustellen. Also wir sind es ja meistens heute als Bibelleser gewohnt, Salami-Taktik-mäßig immer die Scheibchen zu sehen. Ja, wir schneiden eine Scheibe von der Salami ab und sagen, das ist unsere Scheibe für den heutigen Tag. Schön, wenn es überhaupt eine Scheibe für den Tag gibt. Ne? Aber gut, bleiben wir mal bei der Scheibe. Das Problem ist dabei, wir verlieren ganz schnell den Blick fürs Ganze. Wir wissen nicht mehr, wie die Salami als Ganzes aussieht. Und Paulus, um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das, was ich am Anfang sagte, hat ja zu kämpfen in dieser Gemeinde mit Problemen, die Sexualität zum Beispiel betreffen. Das ist nur ein Thema von vielen. Ja? Und wenn du mal fragst, was ist denn eigentlich der Grund dafür, warum die zu solcher Verfehlung gekommen sind, dann wirst du im Text auch bald fündig. Der Grund ist offensichtlich ein ganz, ganz niedriges Bild vom menschlichen Körper. Ja? Also die einen rennt dann in den Puff und sagen, was willst du denn? Das ist doch nur mein Körper und nicht meine Seele. So nach dem Motto, von hier, vom Kopf bis zum Gürtellinie bin ich Christ, abwärts bin ich Heide. Ja, so eine Sprüche gibt es ja heutzutage auch noch von prominenten Menschen. Und Paulus macht ihnen klar, Moment, ihr denkt hier falsch. Eure Aufgabe ist es, mit eurem Körper Gott Ehre zu machen. Ja, so ein bisschen von der griechischen Philosophie her geprägt ist, und die Leute waren das damals, haben gar nicht gewusst, dass das überhaupt geht. Ja, Platon hat gesagt, der Körper ist der Kerker der Seele. Das Gute ist die Seele, der Leib ist das Schlechte. So haben ganz viele gedacht, also wo liegt das Problem, wenn ich mit meinem Körper irgendwo ins Bordell gehe? Es ist doch nicht die Seele. Ja. Und dann geht die Linie weiter bis hin zu 1. Korinther 15, dem großen Auferstehungskapitel am Ende des Briefes, wo man zusammenfassend sagen kann, dass Paulus ihnen deutlich macht, euer Körper ist so wertvoll vor Gott, dass er ihn sogar wieder auferstehen lässt. In einer anderen Form zwar, aber es gibt eine leibliche Auferstehung der Toten. Schön, dass wir es vorhin im Apostolikum auch so bekannt haben. Man kann sagen, sage mir, wie du über deinen Körper denkst, und ich sage dir, wie du mit deiner Sexualität umgehst. Aber jetzt zuerst zur Gründer 13. Da ist es wieder ähnlich, dass Paulus am Anfang sozusagen die Themen bespricht, auf die verschiedenen Konflikte eingeht und den Korinthern vor Augen führt, das könnt ihr so nicht machen. Ihr könnt so nicht miteinander umgehen. Ihr könnt so nicht Abendmahl feiern. Das geht einfach nicht. Ja, derart den anderen zu düpieren, das könnt ihr nicht machen als Christen. Und ganz am Ende dann eingebaut in dieser Argumentation, dieser starke Text aus 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, wo man sagen wird, müsste, naja, eigentlich müssten die jetzt was anderes hören, dass Paulus ihnen mal richtig Luft aufpumpt, hat er aber schon oft genug gemacht in dem Brief. Und jetzt kommt ein wirkliches Highlight dieses Briefes, was ich nochmal verlesen möchte. Und jetzt müsste auch die Biberfolie dazu kommen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Schallende Zimbel. Muss man sich jetzt irgendwie vorstellen, ja? Neue Genfer Übersetzung bringt es ein bisschen näher an uns heran. Ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Also wenn einer in der Badewanne Musik macht mit irgendwelchen Schlaginstrumenten, so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Also irgendwas, was dir auf die Nerven geht, eine Musik, die dir auf die Nerven geht, ein Möchtegern-Musik, so ist jemand, der alle möglichen Sprachen spricht und wahrscheinlich ist auch die Zungenrede hier damit gemeint. Aber wenn du das alles kannst, ja, aber Liebe nicht in dir hast, und die Liebe ist natürlich gemeint zu Gott und zu den Nächsten gleichzeitig, dann ist das alles überhaupt nichts wert. Vergiss es. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ja, also Geistesgaben in ihrer Gesamtheit sind nichts wert, wenn es die Liebe nicht gibt. Sie haben keine Bedeutung. Die Liebe ist viel größer, viel wichtiger, viel wesentlicher. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ich würde so zusammenfassen, Sozialdiakonie und sogar Märtyrertod sind herzlich wenig wert, wenn die Liebe dabei fehlt. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Und bei dem, was Paulus hier andeutet, in ganz kurzen Aussagen, sind wir im Grunde genommen angekommen bei einem Kernthema, was unserer Gesellschaft heute massiv zu schaffen macht. Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, in welcher Arbeit wir stehen, unsere Ehe- und Familienarbeit beherzt. Eigentlich haben wir noch viel mehr Themen auf dem Schirm. Es geht uns insgesamt um Beziehungen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit der Frage, wie sehen Beziehungen zwischen Menschen eigentlich aus und wie können wir in einer Gesellschaft, die immer beziehungsunfähiger wird, viele Menschen, ja, die nicht mehr fähig sind, Beziehungen stabil aufzubauen und zu halten, wie können wir dort Menschen faktisch was entgegenbringen und ihnen helfen, ihre Beziehung zu leben. In ihren Ehen, falls es überhaupt welche sind, in ihren Familien. Ja, als Single ist man auch in Beziehung drin. In der Gemeinde selbstverständlich geht es um ganz viele Beziehungen zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen. Im Grunde genommen die ganzen Bereiche, wo wir mit Beziehungen zu tun haben. Und was wir dabei feststellen, ist im Grunde genommen immer wieder eins. Ist im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, 2016, gab es einen Spiegel-Bestseller, der heißt Generation beziehungsunfähig. Michael Nast hat ihn geschrieben, ein Buch, was nicht wirklich lesenswert ist, würde ich jetzt mal so sagen. Aber man kann es trotzdem lesen, es beschreibt eigentlich nur Probleme. Er hat nicht mal den Ansatz, den Anspruch, Probleme zu lösen, er will sie einfach nur beschreiben. Das sagt er selber so in dem Buch. Und erfüllt mit Lesungen dieses Buches, einfach nur Beziehungsproblem beschrieben, Säle in Deutschland. Und du merkst, es ist ein Nerv getroffen. Und ich habe deswegen mal was mitgebracht, um das zu verdeutlichen, worum es dabei geht. Das sagt dieses Buch nicht, aber das ist im Prinzip der Kern der Sache. Er beschreibt Menschen, die aufgewachsen sind und heute leben wie Kreisel, die sich um die eigene Achse drehen. Das heißt, es geht um Menschen, die von klein an gelernt haben, das Leben dreht sich um mich. Ich, meiner, mir, mich. Ja? Also, und was ist das größte Problem für einen Kreisel? Darf ich mal fragen? Für ein sich drehendes Kreisel, was ist das größte Problem? Berührung, ja genau, wenn irgendwas rankommt, ja, dann ist immer schlecht, also es darf nicht irgendwo anecken und, das ist das eine, darf es nicht anecken, zum anderen, es muss immer genug Druck drauf sein, dass sich das Ding auch tatsächlich dreht, ja. Also Drehung um die eigene Achse von klein auf gelernt und jetzt will dieser Mensch, es ist vielleicht jetzt ein männlicher, Beziehung aufbauen mit dem anderen Menschen, weiblichen, die dummerweise genauso drauf ist. Ja? Und jetzt heißt also, wir beiden versuchen jetzt mal eine Beziehung miteinander einzugehen. So punktuell funktioniert das auch, aber irgendwann merkt man, einer von beiden setzt sich ein bisschen mehr durch und das findet der andere gar nicht so lustig, ja, weil der sich nämlich dann in eine andere Richtung drehen muss. Oder sie bleiben beide stehen. Ja? Und dann kommen solche Sätze wie, also, ja, wir müssen natürlich wieder von vorne anfangen zu drehen um die eigene Achse. Dann kommen solche Sätze wie, wenn sie dann auseinandergehen, lass uns beste Freunde bleiben. Oder sowas in die Richtung. Ja, das steckt bei ganz vielen Menschen drin. Und jetzt ist immer die Frage, woran liegt denn das eigentlich, woher kommt denn das, warum sind wir Menschen heute so in dieser Gesellschaft in Deutschland und überhaupt in der westlichen Kultur? Und dann kann man natürlich sagen, klar, das hängt mit unserem Individualismus zusammen. Ja, wir sind uns irgendwie immer selbst der Nächste. Wir denken zu egoistisch. Wir drehen uns zu viel um die eigene Achse. Man hat uns so geprägt und so weiter und so fort. Am Ende würde ich aber sagen, kannst du das Ganze eindampfen auf ein einziges Wort. Und das heißt Sünde. Sünde ist die Eigendrehung des Menschen. Er dreht sich um die eigene Achse. Luther hat es sehr, sehr schön formuliert in dem lateinischen Begriff, der Mensch ist immer incurvatus in se ipsum. Also das heißt eingekrümmt in sich selbst. So ist der Sünder. Der kann nicht anders als in sich selbst verkrümmt, um die eigene Achse sich zu drehen. Und wenn wir über das Hohelied sprechen und damit auch über Ehe sprechen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, wenn ich und meine Frau eine Ehe führen wollen, dann begegnen sich zwei Sünder. Das größte Problem unserer Ehe ist die Tatsache, dass ich Sünder bin. Meine Frau übrigens auch. Ja? Aber wenn ich das sage, mache ich schon wieder was falsch, weil das auch wieder typisch Sünder ist. Der Sünder verweist nämlich gern auf den anderen und sagt, du musst jetzt mal anfangen, dich zu verändern. Typisch. Genauso hat es Adam gemacht im Garten Eden. Die Frau, die du mir gegeben hast, ich will bitte meine Rippe wieder zurück. Ja? Genau dieses Motiv. Ja? Und das ist das Problem. Und Paulus bringt das sehr, sehr schön auf den Punkt mit kurzen Sätzen, indem er sagt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht aus, sie benimmt sich nicht unanständig, auch das ist ein Thema, sie sucht nicht das Ihre. Wenn du nach Liebe strebst, strebst du danach, nicht das Deine zu suchen. Gestern bei unserem Ehetag haben wir über die Frage nachgedacht, was macht eigentlich ein glückliches Ehepaar aus? Ja, was gehört denn dazu? 10 Punkte, die wir letzten Endes zusammen dann gebracht haben. Und einer der Punkte war, dass wir immer bereit sind, mehr zu geben, als wir nehmen wollen. Ich lese weiter. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Es seien Weissagungen, sie werden weggetan werden. Es seien Sprachen, sie werden aufhören. Es sei Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Das sind alles keine unwichtigen Sachen, die Paulus hier anspricht und wo er sagt, das hat alles keine Perspektive. Also ich würde schon sagen, Erkenntnis ist wichtig für die Gemeindepraxis. Ja, ich bin selber auch Ältester einer Gemeinde, und zusammen mit einem Team von anderen. Und da ist mir für meine Gemeinde schon wichtig, dass es da Erkenntnis gibt, dass die Geschwister wachsen im Glauben, in der Bibel, Zusammenhänge verstehen. Ja, Einsicht, Lehre, Erkenntnis, das ist überlebensnotwendig. Aber es ist alles Stückwerk. Ja, es ist immer nur bruchstückhaft von dem Ganzen, von dem, worum es eigentlich geht. Und die Liebe steht immer drüber. Wir erkennen stückweise, wenn wir weissagen. Und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als Kind, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich Mann war, tat ich weg, was kindlich war. Also Paulus bringt hier so ein Bild rein. Ne? Erwachsener und Kind vorher und ist es logisch, dass er als Kind eine andere Perspektive hat als Erwachsener. Da merkst du also, dass er quasi zum Ausdruck bringt, es gibt so mal eine Vollkommenheit, auf die wir zugehen, die haben wir jetzt noch nicht erreicht. Das ist noch nicht der Moment heute und hier und jetzt, wo wir eigentlich hin sollen. Und Paulus, wer ihn kennt, seine Briefe kennt, weiß, er blickt immer voraus auf Jesus, auf die Vollendung, auf die Zukunft, auf die Wiederkunft von Jesus. Ja, und sagt, mit diesem Moment verändern sich die Dinge komplett. Und auch all diese Dinge, um die es hier geht, die Erkenntnis, das brauchen wir alles nicht mehr. Die Weissagung, das ist alles überhaupt nicht mehr nötig. Die Liebe dagegen, die wird bestehen bleiben. Ja, oder anderes Bild, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Wenn wir in den Spiegel gucken, ist es ziemlich deutlich. Ja, wir haben gute Spiegel heute, aber in der antiken Zeit hast du so Bronzespiegel gehabt, so polierte Bronzescheiben. Das war kein gutes Bild, undeutlich. Ja. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich selbst erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Glauben wird uns abverlangt auf dieser Erde. Ja? Wir glauben an Jesus. Wir haben das vorhin ausgedrückt. Also wenn du mitgebetet hast oder mitbekannt hast im Credo, im apostolischen Glaubensbekenntnis, dann hast du ausgedrückt, an jemanden, an Gott zu glauben, den du nicht siehst. Aber wenn du ihn dann siehst, wenn du Jesus gegenüberstehst, bist du nicht mehr auf diesen Glauben angewiesen, denn das ist ja dann das Schauen. Und die Hoffnung brauchen wir eines Tages auch nicht mehr, weil das ja dann Realität ist, worauf wir gehofft haben. Die ist also auch nicht mehr nötig. Die Liebe dagegen bleibt bestehen. Und auch in der Zukunft. Auch in der neuen Schöpfung Gottes wird Liebe eine sehr entscheidende Rolle spielen. Wenn du dann von diesem Text aus einen Riesenbogen machst, bis ans Ende der Bibel, bis Offenbarung 21, 22, wo die neue Stadt Jerusalem beschrieben wird, ein Bild für die neue Schöpfung Gottes, merkst du sehr, sehr deutlich, die Liebe zu Gott und die Liebe untereinander spielt da eine zentrale Rolle. Gott ist uns Menschen so nahe, ja, dass er uns selber sagt, und ich werde alle Tränen von euren Augen abwischen. Alles Leid, alles, was du hier erlebst, alles Negative wird dort nicht mehr da sein. Und Gott ist mitten unter uns, ganz nah bei uns. Das zählt Gottes bei den Menschen. Eine absolute Nähe des Schöpfers zu seinem Geschöpf Mensch. Und Liebe in einer perfekten Form. Das Schöne ist, wenn wir heute von Liebe sprechen und wenn wir uns dafür einsetzen, dass Liebe eine große Rolle spielt. Wenn wir andere anfangen zu lieben, unsere Partner, unsere Familienmitglieder, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, ja, wenn wir so ein Stück Liebe überall dort weitergeben, ja, so viel an euch liegt, lebt mit anderen Menschen in Frieden, sagt Paulus an anderer Stelle, dann trainieren wir im Grunde genommen schon für diese Zukunft, auf die wir hinlaufen. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, mit unserer Liebe heute schon mal so ein Trainingsprogramm vorzunehmen im Blick auf die Zukunft, die uns erwartet. Amen.